Katharina Agathos, wenn man die Wikipedia fragt, dann ist eine Dienstleistung nicht lagerbar, selten übertragbar, was hier einfach heißt immateriell, und sie benötigt einen externen Faktor, nämlich einen Kunden. Sehen Sie sich als Dienstleisterin, Ihre Hörspiele als Dienstleistung und Ihre Hörer als Kunden?
Also Hörer als Kunden, das kann ja nur rhetorisch gemeint sein, natürlich nicht. Also meiner Ansicht nach machen ja Kosten-Nutzen-Rechnungen, wie sie in der freien Marktwirtschaft sinnvoll sind, für den öffentlichen Rundfunk eben überhaupt keinen Sinn, für ein gebührenfinanziertes Modell, in dem ein verfassungsrechtlich verankerter Kulturauftrag ist. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, da Marktstrategien anzuwenden. Natürlich ist aber ein Kulturauftrag ein Auftrag, und in dem Sinne kann man natürlich auch von einer Leistung oder einer Dienstleistung an der Kultur vielleicht sprechen, die die Künstler und die Dramaturgen haben. Das durchaus, ja.
Und sind Sie Dienstleister für die Hörbuchverlage?
So sehe ich mich nicht, nein. In keinster Weise. Also das ist eine Distributionsstrategie für mich, also die Sekundärverwertung von Hörspielen, die auf den Markt kommen. Da beliefere ich ja keine Industrie damit.
Aber das ist ein gutes Stichwort. Also in dem politischen Diskurs wird ja gerne der Ausdruck gebraucht, dass jetzt geliefert werden müsste. Und wenn ich jetzt als Hörer sage, Robert Musil habe ich nicht bestellt,
Man muss es ja auch nicht kaufen.
Ja, aber es verkauft hören. Sich offensichtlich doch gut.
Erstaunlicherweise gehen wir jetzt in die dritte Auflage. Das finde ich fantastisch. Und zwar erstaunlich auch deswegen, weil wir seit 2008 den Mann ohne Eigenschaften auch im Hörspielpool dauerhaft verfügbar machen. Und dennoch läuft auch hier laufen diese beiden Distributionswege wunderbar parallel. Wir haben den Mann ohne Eigenschaften zum kostenlosen Download unter hörspielpool.de im stetigen Angebot. Und er verkauft sich trotzdem noch als Hörbuch mit einem sehr, sehr umfangreichen, Booklet kann man nicht sagen. Das ist ein 600 Seiten starkes Buch, wo die gesamten Manuskripte und begleitende Texte abgedruckt sind.
Der Hörspielpool ist natürlich eine Geschichte, die nicht nur die Produktionen verfügbar macht, sondern bei denen auch man messen kann, welche Resonanz man eigentlich trifft. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Was haben Sie da für Zugriffszahlen?
Wir haben hohe Zugriffszahlen und die steigen auch ständig, insofern, dass sich das Angebot stetig erweitert. Also es gibt veröffentlichte Zahlen, die sind über 1 Million im Jahr Zugriffszahlen.
Tanja Dückers, von Seiten der Programmmacher wird in Chefetagen ja gerne das Bild gebraucht, dass man den Hörer da abholen muss, wo er sei. Fühlen Sie sich vom Radio, Achtung Wortwitz, gut empfangen?
Ich muss sagen, dass ich wirklich eine leidenschaftliche Radiohörerin bin und zum Beispiel fast überhaupt nicht fernsehe. Ich denke, das Radio hat sehr viel mehr mit dem, was ich sonst tue, mit dem Schreiben von Büchern zu tun. Also, dass es so einen imaginären Raum eröffnet. Also deshalb fühle ich mich vom Radio ganz wunderbar abgeholt. Ich finde, es gibt viele tolle Sendungen, aber ich habe eben auch mich zum Beispiel bei den Radiorettern beteiligt, weil ich natürlich schon verfolgt habe, wie viele gute Sendungen im WDR verschwunden sind. Und Sendungen, die man wirklich sehr gerne über lange Zeit gehört hat. Und das war dann auch die, wenn ich richtig rechne, 5. Reform und nicht die 1., sodass sich so ein bisschen gestauter Unmut da dann breit gemacht hat.
Lohnt es sich dann, so einen Sender noch zu retten, der schon 5-mal reformiert wurde? Oder könnte man nicht einfach sagen, so, wir machen den Laden dicht und fangen nochmal ganz von vorne an?
Ja, dann würde man ja ein paar verbliebene gute Sendungen auch noch opfern. Ich finde nur zum Beispiel die Tendenz sehr schade, dass man dann auf eigene Programminhalte verzichtet und von anderen Wellen Programminhalte dann auch verfügbar macht. Also das finde ich zum Beispiel schade bei den Resonanzen, diesem abendlichen Programm. Die Musikpassagen sind eingedampft worden oder das politische Journal. Aber man kann auch eine Reform wieder zurücknehmen oder modifizieren. Also da gibt es doch viele Wege. Aber ich denke, die Radioretter haben wirklich eine Debatte losgestoßen. So eine Debatte hat es doch gar nicht gegeben in den vergangenen Jahren. Insofern ist allein das auch schon als Erfolg zu werten.
Ja, wobei die Metapher vom den Hörer da abholen, wo er ist, ist ja eigentlich dafür eingesetzt, dass man das Ganze eher etwas einfacher machen soll und mehr Hörer generieren soll und eben nicht den Hochkultur, mit großem H Begriff benutzt. In dem Zusammenhang wird ja auch gerne davon gesprochen, dass ein Programm jünger werden soll.
Also erstmal störe ich mich immer daran, wenn man sagt, also mit diesem Jünger, dass man jüngere Menschen immer so unterschätzt. Ich bin zum Beispiel mit einigen Komponisten aus dem Bereich der neuen Musik befreundet und wenn die Aufführungen haben, sind da sehr viele junge Leute. Und ich habe zum Beispiel mal einen Roman geschrieben, der sich mit einem Aspekt der NS-Zeit beschäftigt und da hatte mein Verlag mir propagiert, da kommen nur alte Leute und es war überhaupt nicht so. Es hat die Vertreter der Enkelgeneration interessiert. Also da wäre ich vorsichtig mit diesen Vorstellungen, wie junge und alte denn so sein. Das finde ich schwierig und im Übrigen gibt es ja nun im Radio keinen Mangel an sogenannten populären Inhalten. Also ich verstehe nicht, wieso man das in Konkurrenz zueinander setzt und warum dann die Resonanzen zum Beispiel weiter eingedampft werden müssen. Das leuchtet mir nicht ein.
Leonard Koppelmann, denken Sie in so Kategorien von Zielgruppen, wenn Sie Hörspiele inszenieren oder schreiben?
Nein, einfach nein. Und vielleicht, wenn ich etwas aufgreifen darf, was Sie vorher gesagt haben, dass man an den Hörer denkt, diesen einen, den Hörer, den habe ich leider bis jetzt noch nicht kennengelernt, sondern das ist eine extreme Vielfalt unterschiedlicher Geschmäcker und Ansprüche. Und denen kann man also jedenfalls nicht damit gerecht werden, dass man irgendetwas für sie produziert, sondern vielleicht etwas, an das man selber glaubt und das man für richtig findet. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt, sich stärker darauf zu besinnen, was man für präsentationswürdig hält. Also das, was man mit einer Gemeinschaft von Menschen teilen möchte. Und da sehe ich ein bisschen auch die Verortung von uns. Also eben, wir sind an einer Nahtstelle, wir lesen Texte, wir gehen mit verschiedenen Kulturerzeugnissen um und wir können sie dann eben in einer Form realisieren, dass sie vielleicht eben einem Publikum überhaupt zugänglich werden, nämlich eben gesendet und eben gehört werden können. Und das geht aber stärker davon aus, von dem Moment, dass man selber an das glaubt, was man da tut und dass man das gerne tun möchte, was man da tut.
Sie sind ja zurzeit mit dem Rommel-Hörspiel auf Sendung, also Sendung im Internet, wenn man es dann runterlädt. Vielleicht erzählen Sie was dazu. Ist das quasi eine Dienstleistung für ein trimediales Projekt, was Sie da gemacht haben, oder?
So würde ich es auch wieder nicht beschreiben. Nein, das ist keine Dienstleistung und so ist auch dieses Projekt nicht initiiert. Es ist viel eher die Frage, ob nicht unterschiedliche Medien, also wenn wir das da auftrennen zwischen Fernsehen und Hörspiel, unterschiedliche Reflexionsräume öffnen können. Also das ist ein so stark diskursives Thema und das ist Rommel ganz sicher, weil der als Propagandainstrument in die eine und die andere Richtung funktioniert hat und benutzt wurde, also während des Dritten Reiches als der erste Soldat des Reiches und wichtigster, also der General Hitlers. Und in der Nachkriegszeit als vermeintlicher Widerständler, der ein bisschen auch ein Instrument war, an dem sich die geschundene deutsche Nation wieder aufrichtete, um gemeinsam mit den alliierten Partnern die NATO, also einen NATO-Eintritt überhaupt zu vollziehen. Also immer eine Projektionsfläche. Und jetzt gehorcht halt ein Filmtermin ARD 20.15 Uhr anderen Gesetzen, also möchte natürlich dann, sagen wir, unterhalten, spannend unterhalten. Und Niki Stein erzählt, finde ich, eben sehr spannend, ein Königsdrama im klassischen Sinne an der Figur, an der historischen Figur Rommel. Das können wir nicht oder das wollten wir nicht im Hörspiel. Da wollten wir schauen, wie diese inneren Zuschreibungen und dieses Benutztwerden oder dieses Benutzen auch über das Leben Rommels hinaus eine Rolle spielt und, sagen wir, andere Räume öffnen, in denen man sich selber verortet und eine Haltung zu dieser wirklich umstrittenen und schwierigen historischen Figur einnimmt. Und da kann Radio etwas leisten, was dann vielleicht das Fernsehen nicht leisten kann, einfach andere Zeiträume umspannen, andere Reflexionsmöglichkeiten schaffen, sich anders nochmal mit Figuren Kulturen und mit Geschichte auseinandersetzen. Und das ist eine Qualität oder vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dass sie über so unterschiedliche Ausspielwege verfügen. Wir sollten vielleicht das Web auch noch erwähnen, also dass halt eben dann auch wieder, sagen wir, eine faktische Verortung herstellt, also dass man eben auch über das fiktionalisierende Element, das sowohl das Hörspiel als auch der Film hat, eben eine Rückführung auf die Dokumente und auf die Zeugnisse der Zeit bereithält. Und ich glaube, dass da eine Chance und eine Qualität drin steckt, dass man einfach über, und das muss nicht irgendwie immer das Dritte Reich sein, da bieten sich sicherlich noch viele, viele andere Themen an, also auch aus dem Kanon der jüngsten wesentlichen Produktionen. Ich denke an den Kontergan-Film zum Beispiel, ein Thema, das ja gerade noch mal eben aufgekommen ist, als sich Grünthal jetzt zu einer Entschuldigung durchgerungen hat. Auch das sind Themen, die in dieser Art von Trimedialität interessant zu betrachten wären. Einfach weil man mit dieser unterschiedlichen Form von Dramatisierung die Chance hat, anders in ein Thema und hinter ein Thema zu blicken.
Nun ist Ihr Hörspiel ja eine Nachinszenierung oder eine eigenständige künstlerische Umsetzung mit dem Film. Es gibt aber auch auf dem Hörbuchmarkt tatsächlich Soundspuren von Filmen, die dann als Hörspiele verkauft werden. Katharina Agathos, fühlen Sie sich von sowas bedroht?
Soundspuren von Filmen, die als Hörspiele verkauft werden, haben Sie gerade gesagt.
Beispielsweise Die Welle.
Wieso sollte ich mich von sowas bedroht fühlen? In welcher Funktion sollte ich mich davon bedroht fühlen? Jetzt als Programmmacherin oder als Hörspieldramaturgin? Als Produzentin von Hörspielen im Öffentlich-Rechtlichen? Natürlich fühle ich mich davon in keinster Weise bedroht. Können Sie mir das nochmal erläutern, warum ich mich davon bedroht fühlen
Nein,
soll?
Nein, ich kann Ihnen aber einfach einen Schritt weitergehen. Kann es sein, dass sich das Hörspiel von innen heraus selbst bedroht durch mehrere Zentralisierungen, beispielsweise der ARD-Radio-Tatort, beispielsweise das ARD-Radio-Feature oder vielleicht am perfidesten das sogenannte ARD-Radio-Festival im Sommer?
Also zum ARD-Radio-Festival fällt es mir schwer, was drauf zu sagen, denn der Bayerische Rundfunk sendet das im Online-Bereich, also in DAB, nicht auf UKW. Natürlich muss man sehr, sehr aufpassen als Programmverantwortlicher, dass man sich durch solche Markenstrategien in Anführungszeichen eben nicht tatsächlich irgendwann selbst abschafft oder eine Zentralisierung ohne Not beschleunigt oder sowas. Da wäre ich auf jeden Fall Ihrer Meinung. Also ich denke, dass man auf jeden Fall das Selbstbewusstsein haben sollte, um eben für diesen Kulturauftrag einzutreten und aber auch ganz stark für den Föderalismus, also für das föderale System. Mir fällt das selber auch auf, dass immer wieder über Marken geredet wird, und zwar jetzt nicht nur im Bereich Radio-Tatort oder Radio-Festival, sondern auch in anderen Bereichen. Und dass es immer heißt, ja, wir müssen die Marke stärken und dann werden Logos ganz groß irgendwo hingehängt und ich habe den Eindruck, dass es zum Teil auch das schon kontraproduktiv ist und dass wirklich weniger über Inhalte gesprochen wird, auch schon in den einzelnen Häusern, und dass man da sehr, sehr stark aufpassen muss, ja.
Ich habe immer so den Eindruck, dass das Radio sich so sehr in so einer defensiven Position versteht, besonders das Hörspiel. Und ich frage mich, woher das kommt. Also ich habe eine Theorie. Bert Brecht, der eigentlich relativ wenig vom Radio verstand, aber dessen paar Texte dann doch immer noch gerne als Radiotheorie bezeichnet werden, der hat das Radio mal als eine vorsintflutliche Erfindung bezeichnet, die die Chinesen schon lange wieder vergessen haben. Und außerdem hat er gesagt, dass die Kunstproduktion eigentlich daher kommt, dass ein Mann zu einem Künstler kommt und sagt, er habe einen Saal. Und daraufhin unterbricht der Künstler seine Arbeit, die er für einen anderen Mann gemacht hat, der gesagt hat, er habe ein Megafon. Denn das Metier des Künstlers besteht darin, etwas zu finden, wodurch es hinterher entschuldigt werden kann, dass man Saal und Megafon unüberlegterweise gemacht hat. Also es scheint so zu sein, dass er auch das Radio für eine eher unüberlegte Erfindung hält und dass daraus ein gewisser Mangel an Selbstbewusstsein da ist, dass man nur beim Radio arbeitet.
Also das kann ich überhaupt nicht teilen jetzt für meine Person. Ich empfinde das als ein großes Privileg, aber auch als eine große Verantwortung eben, mich selbstbewusst vor diesen Kulturauftrag oder hinter diesen Kulturauftrag zu stellen und zu sagen, ich möchte den erfüllen. Und also klar, man kann mit Velimir Klepnikov antworten, der das Radio der Zukunft beschrieben hat als leuchtende Sonne. Also eher so.
Frau Dückes, wie sehen Sie das?
Also ich weiß gar nicht, wie man zu der Ansicht kommen kann, das sei irgendwie eine beklagenswerte Tätigkeit, fürs Radio zu arbeiten oder Hörspiele zu schreiben oder so. Ich kann das gar nicht verstehen. Ehrlich gesagt, in meiner Wahrnehmung ist das wirklich gar nicht so. Also da hat eigentlich eher Fernsehen so ein bisschen so einen plebejerhaften Touch, aber Radio ist doch was richtig, das ist schon sozusagen das etwas Feinere. Also daher kann ich das gar nicht teilen. Und im Übrigen, nach meinem Wissen, sind doch eigentlich die Zahlen der Radiohörer einigermaßen stabil in den letzten Jahren. Also es gab natürlich beim WDR diesen Hörerschwund, aber das ist ja etwas aufgefangen. Also ich weiß eigentlich gar nicht, warum sozusagen dieses mangelnde Selbstbewusstsein, ob das wirklich so berechtigt ist. Ich hatte ein sehr positives Erlebnis in Berlin. Ich habe an einem Hörspiel als eine Stimme mitgewirkt. Und zwar war das ein Hörspiel von Kai Gren, Franz Bieberkopf, also ein Ausschnitt aus Berlin-Alexanderplatz von Döblin. Da habe ich nur so eine berlinernde Marktfrau gespielt, also ganz unwichtig, egal. Aber jedenfalls wurde dieses Hörspiel in der Volksbühne, in dem Theater, also aufgeführt, nicht als Theaterstück, sondern eben es stand nur ein Radio auf der Bühne und man hat sich das angehört im dunklen Saal und es war brechend voll. Und es waren zum Beispiel auch sehr viele junge Leute dort. Und da habe ich auch nur gedacht, also ja, also das Hörspiel interessiert viele Leute. Sie hören es sich nicht nur zu Hause an, sondern sie zahlen auch noch Eintritt und fahren dahin. Und es war eine ganz besondere Stimmung. Es war ein tolles Erlebnis. Also das ist für mich gar nichts Obsoletes. Und das ist mir auch egal, was Herr Brecht dazu meint.
Ja, ja. Aber die Frage ist natürlich, wann ist so der Punkt erreicht, dass man die Programmverantwortlichen davon überzeugt, dass man eigentlich besser ist als das, was sie von einem halten, nicht? 19.000 Radioretter haben offensichtlich dafür nicht ausgereicht.
Ja, und sind deshalb die Radioretter daran schuld? Oder also,
nein.
Ich meine, wenn man sich öffentlich-rechtlich finanzieren lässt, dann kann einem ja die Öffentlichkeit deren Meinung auch nicht egal sein.
Ja. Aber das scheint mir wieder ein Punkt zu sein, wo das Radio sich selber ins Knie schießt, weil man nicht nur jünger werden will, sich an einem imaginären Hörer orientiert, sondern sich auch noch selber als Begleitmedium bezeichnen lässt. Und da frage ich mich dann, oder ich frage dann einfach mal Leo Koppelmann, fühlt er sich in so einem Begleitmedium zu Hause oder entscheidet nicht eigentlich der Hörer darüber, was ein Begleitmedium ist?
Also ich würde erstmal widersprechen an der Stelle, dass komplexe Wortinhalte, sei es jetzt nun die Lesung, Literatur, sei es irgendwie das Essay, das Hörspiel, das Feature, können nicht begleiten, weil man sich enorm konzentrieren muss, um diese Inhalte aufzugreifen. Also hier widerspricht, sagen wir, unser Tätigkeitsfeld diesem Auftrag, der durchaus geäußert wird für die populären Wellen, dass es halt möglichst ecken- und kantenlos funktionieren muss, damit man nicht dem berühmten Ausschaltimpuls folgt. Also das ist, muss alles so fließen ins Ohr rein und wieder raus. Ist aber noch etwas, das Gott sei Dank in dieser Form nicht im Kultur, in Anführungsstrichen Kulturprogramm angekommen ist oder sagen wir es richtigerweise in den Wortprogrammen angekommen ist, weil es sich da so auch nicht realisieren lässt. Es gibt natürlich eine Tendenz dazu, zur Popularisierung des Mediums auf das Hinterherlaufen einer immer größer oder immer schneller schwindenden Menge von Hörern, die, glaube ich, also das tatsächlich ein reales Verhältnis noch nach wie vor ist, aber das stärker, glaube ich, auf den populären Musikwellen stattfindet, weil, und das ist dann vielleicht etwas, über das wir an dieser Stelle nachdenken müssen, eben die selbstorganisierten Inhalte oder auch das Web, das dann eben konkreter eben bestimmte Musikfarben abbilden kann, eben zu einem attraktiven Konkurrenzangebot geworden ist. Bei den Wortplätzen, da ist ja ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegeben, denn außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen wird das kaum oder gar nicht produziert, auch was Eigenproduktionen an Musik angeht, also das dann speziell in der neuen Musik oder in den klassischen Musikkörpern plus dem Jazz, das ist auch dem Öffentlich-Rechtlichen vorbehalten. Und ja, ich wünschte mir, dass die Verantwortlichen offensiver damit umgehen würden und sagen würden, das sind unsere Eigenmarken, das ist das Besondere, das wir tun, das ist öffentlich-rechtliches Radio und das ist ein Fund, mit dem wir wuchern können, weil da ganz besondere Produkte bei rauskommen. Und das hat halt eben tatsächlich sehr wenig mit Begleitmedium zu tun, sondern ist ein Zuhör- und Zuschaltmedium. Und da wünschte man sich natürlich von innen heraus etwas mehr Unterstützung oder Wohlwollen der Sache gegenüber, dass das nicht nur ein komplizierter und zuweilen auch sehr teurer Vorgang ist, sondern ein besonderer, der nur hier geleistet wird und der eben auch deswegen besonders schützenswert ist.
Stimmen Sie dann Johannes Weiß zu, dem SWR2-Wellenchef, der sagt, wir wollen gar nicht gerettet werden, uns braucht keiner zu retten, das ist eigentlich alles bestens?
Es ist sicherlich nicht alles bestens, aber das liegt nicht nur an den strukturellen und an den Veränderungen, denen wir uns an den verschiedenen Stellen gegenüberstehen, sondern an einem fehlenden inneren Impuls. Also doch wieder stärker zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, für was stehen wir eigentlich mit dieser öffentlich-rechtlichen Marke? Was soll die eigentlich verkörpern und was begründet dann auch die Gebührenfinanzierung? Also was ist das Alternative am öffentlich-rechtlichen zum privatrechtlich organisierten Medien? Markt. Und da wünschte ich mir ein bisschen die Schärfung und dann auch natürlich das innere Bekenntnis zur Produktion, zu sagen, wir schaffen etwas für diesen pluralen Medienmarkt und wir schaffen etwas Besonderes, das unter marktwirtschaftlichen Bedingungen vielleicht so nicht entstehen kann, einfach nicht den Schutzraum hat, um zu entstehen und den kann das Öffentlich-Rechtliche leisten und das ist es uns wert. Und diese Wertschätzung, das ist ein bisschen das, was über diese Formatierungsdiskussion und auch über die semantischen Diskussionen, also was nun Kulturradio ist oder ob das jetzt irgendwie wieder ein zu elitärer Begriff ist und ob man damit Zuhörer vergrault, dass darüber vergessen wird, einfach, dass es um eine ganz wertvolle und tolle Sache geht, für die man positiv werben kann. Und da muss man sich, glaube ich, nicht verstecken.
Also ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Elite-Begriff oder diesem Elite-Etikett. Also ich finde, das geht auch genau in die falsche Richtung, wenn es immer heißt, das sollte irgendwie jetzt weniger intellektuell sein, das Programm. Also ich meine, die öffentlich-rechtlichen Sender, alle neun, produzieren ja über 100 Hörspiele, die gehen von sehr, sehr anspruchsvoll, einem sehr intellektuellen Niveau, aber auch zu sehr unterhaltsamen Formaten. Und da ist wirklich, würde ich sagen, eine unglaubliche Vielfalt geboten. Und jetzt dazu sagen, wir sollten uns jetzt da mehr auf ein unterhaltsames Niveau oder sowas begeben, halte ich für ganz, ganz schwierig. Ich meine, die Frage ist ja wirklich, was läuft schief, ja? Weil es gibt, wie gesagt, einen Kulturauftrag, verfassungsrechtlich verankert. Es gibt die Enquete-Untersuchung des Bundestags von 2005 bis 2007 mit Empfehlungen darin an die öffentlich-rechtlichen Sender zur Förderung des Hörspiels, Kulturberichterstattung in die Hauptsendezeit zu rücken und eben Eigenproduktionen zu stärken, sowohl im musikalischen Bereich wie auch im Wortbereich. Das spricht ja für sich. Warum gerät das öffentlich-rechtliche Radio oder das Kulturradio überhaupt in Bedrängnis, kann man sich da doch wirklich fragen. Und der eine Hebel ist tatsächlich einfach immer über das Geld. Natürlich muss man sehr, sehr sensibel mit diesen überantworteten Geldern ja umgehen als Programmmacher oder Programmverantwortlicher. Aber ich meine, dass man auch wirklich gut rechnen muss, selbstverständlich. Aber dass das immer so als Hebel angesetzt wird, das ist so teuer, also da muss man einsparen, einsparen, einsparen oder sowas, das halte ich auch für überhaupt nicht zielführend.
Also wenn im Allgemeinen über das Hörspiel geredet wird, in den Zeitungen, wenn denn mal über das Hörspiel geredet wird, dann kommt das gerne mit dem Adjektiv teuer daher. Mhm. Radio kann ja unheimlich billig sein, man braucht eigentlich nur einen CD-Player und einen Praktikanten oder eine Musikdatenbank und jemand, der Selector programmieren kann. Insofern ist das Hörspiel natürlich teuer. Aber der Subtext, der da immer mitschwingt, heißt eben zu teuer und der zweite Subtext, schade um das schöne Geld. Was hätte man alles damit machen können? Nicht ein Talkshow-Moderator vom Privatfernsehen abwerben vielleicht oder es gleich der FIFA oder der Fußballliga geben oder einen neuen Tatortkommissar verpflichten. Also, um nur die Größenordnung klar zu machen, jetzt gibt es einen neuen.
Alles parallel gemacht.
Ach, ehrlich?
Ja, kann ja auch so sein.
Ja, dann fragen wir doch mal einfach größenordnungsmäßig. Der Etat des neuen Hamburger Tatortes wird gemunkelt, ist so 2 Millionen. Nicht? Wie viele Minuten Hörspiel könnte man von diesen 2 Millionen machen? Oder umgekehrt gefragt, wie viele Minuten Tatort könnte man vom Etat eines Hörspiels senden?
Also der Vergleich, ich weiß es nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie teuer ein Fernsehtatort pro Minute ist.
Das kann man ja recht
einfach. Nein, diese Vergleiche hinken natürlich total und da begeben wir uns ja auch sofort wieder in diesen ökonomischen Bereich und spielen da irgendwas gegeneinander aus. Also wie teuer ist Fernsehen, wie teuer ist Hörspiel? Darum geht's meiner Ansicht nach nicht. Es geht darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein demokratisches Instrument ist und das ja auch bleiben soll. Und dass der was kostet, ist klar und der darf ja auch was kosten. Und es gibt deswegen die Gebühren und es geht eigentlich meiner Ansicht nach vor allen Dingen darum, dass man damit sehr verantwortlich umgeht. Und meiner Erfahrung nach ist es überhaupt nicht so, dass die Hörer schwinden, dass es jüngere Leute nicht anspricht. Also wir machen lauter entgegengesetzte Erfahrungen. Meiner Ansicht nach soll es einfach so bleiben, wie es ist, das föderale System, mit Fachredaktionen, die eigenverantwortlich arbeiten und vielleicht auch nicht unbedingt ständig in große, große Einheiten zusammengewürfelt werden und dann wieder unter einem großen Logo markenmäßig was veranstalten sollen.
Ja, es gibt ja auch neben der Sache, dass alles doch zu teuer sei, eine gegensätzliche Vorstellung, die im selben Kopf existieren kann, was nichts kostet, ist auch nichts. Insofern gibt man dann für bestimmte Sachen halt einfach viel Geld aus und Radio ist halt einfach im Vergleich zu Fernsehen einfach viel zu billig. Also wenn man als Hörspielautor überleben will oder ich meine als Regisseur nicht gerade 20 Stücke pro Jahr macht, wird es schon schwierig, nicht?
Ich rutsche ein bisschen unruhig auf dem Sitz hin und her, weil mir die gesamte Diskussion zu sehr an Kosten und Geld fixiert ist. Ich finde, ein Tatort für 2 Millionen ist vielleicht auch zu billig. Also vielleicht sind die Bedingungen auch da zu knapp gefasst und ist der ökonomische Druck auch auf die Fernsehfilmproduktionen zu groß. Sondern man sollte sich eher fragen, wie soll dieser Tatort aussehen und was brauchen wir dafür, um das zu realisieren? Und ob man das immer in ein solches Korsett zwingen kann, das wage ich schwer zu bezweifeln. Es gibt vielleicht auch Tatorte, die mit 1 Million gut bezahlt sind. Aber bei manchem wünschte man sich doch eine größere Realisationsfreiheit, einfach die dem Drehbuch oder die der Geschichte angemessen wäre. Und wir sollten uns wirklich von dieser Art von quantisierender Argumentation lösen und uns fragen irgendwie, wenn wir dann vielleicht einen Tatort weniger drehen, den einen, den man dann aber dreht, richtig drehen, dann sind wir vielleicht auf der richtigeren Seite. Also viel, viel stärker vom Produkt aus argumentieren und was wir da repräsentiert sehen wollen. Und diese Diskussion endlich wieder auf das zurückführen, um das es eigentlich geht. Für welche Inhalte stehen wir und welche Inhalte wollen wir transportieren und was brauchen wir dafür, um diese Inhalte angemessen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann kostet es, was es kostet. Aber es setzt voraus, dass man diese inhaltliche Frage vorab sich stellt und dass es nicht nur ein Produkt ist und irgendeine Dienstleistung, die man eben, also nur weil man halt diese Sendeplätze hat oder nur weil man eben die Welle für den ganzen Tag hat, dass man da irgendetwas drauf versenden kann, sondern sich stärker eben darum bemüht, für was wir da stehen mit dem, was wir da machen.
Aber dafür braucht es ja eine gewisse Mindestquantität. Also ich stelle fest, ich bin dieses Jahr in der Jury zum Hörspiel des Monats. Wir haben erheblich weniger Sendungen als vor 10 Jahren, als ich das schon mal war. Also da reichen alle 9 ARD-Anstalten und das Deutschlandradio ein. Das heißt im Jahr maximal 120 Stücke. Wir haben jetzt Oktober und wir haben 80. Das heißt, diesen Idealwert werden wir nicht erreichen. Nicht? Es wird vielleicht sogar nur zweistellig bleiben. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, die dann an Ressourcen rangeht. Denn das Hörspiel ist ja, wenn man es nochmal ökonomisch betrachtet, ein hocheffizienter Apparat zur Erzeugung von Kunstwerken. So billig kriegt man Kunstwerke sonst nicht hin.
Nein, und man erreicht vor allen Dingen ein sehr großes Publikum mit diesen sehr komplexen und schwierigen Inhalten. Also das ist auch etwas, wenn man es denn quantisiert, zu sagen, das sind 100, 200, 300.000 Hörer, die draußen mit komplexen Inhalten wie Robert Musil, wie James Joyce, wie aktuelle Dramatiker wie Elfriede Jelinek, die damit konfrontiert werden, die das sich dort eben abholen und in einer Größenordnung, die halt eben auch jedes Stadttheater stolz machen würden. Denn das erreichen sie mit den einzelnen Inszenierungen nicht. Also innerhalb dieses Kanons und in dieser Konkurrenz, in der wir stecken, haben wir ja durchaus ein großes oder ein Mehrheitspublikum für diesen Ausschnitt. Nein.
Ich würde da auch gerne ergänzen. Also die jüngeren Autoren und Autorinnen, mit denen ich jetzt zum Beispiel arbeite, für die ist das höchst attraktiv, ein Hörspiel zu schreiben und auszustrahlen. Also die brennen da förmlich Und weil Sie vorhin auch nach dem Begriff Begleitmedium gefragt haben, also ich meine, das wissen wir ja alle, dass das Radio als sogenanntes Leitmedium längst abgelöst ist vom Fernsehen, aber jetzt geht es ja auch darum, wie geht es überhaupt in der Zukunft weiter, und auch da, finde ich, sind die ganzen digitalen Ausspielwege absolut interessant, also das muss auch wieder nicht so bleiben. Das Radio, da gibt es weitere Perspektiven in jedem Fall. Und es ist nach wie vor einfach ja ein Massenmedium, also keine Frage.
Beim Fernsehen redet ja übrigens niemand von einem Begleitmedium, auch wenn man dabei staubsaugt oder sonst was macht. Das kommt denen gar nicht in den Sinn, nicht? Und ich definiere für mich Begleitmedium ja so, also das ist ein Medium, das man so macht, dass man beim besten Willen nicht über längere Zeit dem konzentriert lauschen kann. Frau Dückers.
Es hat mir wirklich sehr gefallen, dieser Denkansatz, dass man sozusagen mit wirklich Selbstbewusstsein so gut wie möglich ein Kunstprodukt macht und damit dann den, in diesem Fall, Hörer überzeugt und nicht im Vorfeld versucht zu eruieren, was könnte der Hörerschaft, ist sie vielleicht jetzt jünger, was könnte ihr gefallen? Also ich glaube, so lassen sich Erfolge überhaupt nicht vorhersagen. Ich kann jetzt etwas mehr für den Buchbereich sprechen, aber zum Beispiel hätte niemand gedacht, dass so etwas wie Harry Potter, so eine komische Zaubergeschichte, ein großer Erfolg wird. Und da gibt es ganz viele Beispiele für und natürlich auch Beispiele für komplexere Geschichten, dass sich so etwas nicht vorhersagen lässt. Und wenn man selber sein Kunstprodukt so gut wie möglich macht und damit überzeugend auftritt, sozusagen von erstmal nicht so sehr an den Hörer denkt, sondern in seinem Kosmos versucht, das so gut wie möglich zu machen, ich glaube, das überzeugt mehr. Dann wiederum stört mich so ein bisschen in der ganzen Debatte um die Kulturradios diese Unterscheidung zwischen Hochkultur und Nicht-Hochkultur. Also Mozart hat sich immer als jemand verstanden, der mit seinen Opern auch die Menschen unterhält. Für den gab es zum Beispiel gar nicht so eine Trennung. Jetzt läuft Mozart natürlich im Klassikprogramm und gilt als Hochkultur. Aber ein gutes Kunstwerk hat sozusagen aus seinem Inneren heraus immer auch irgendwie eine mitreißende, und ja, der Begriff unterhaltsam ist negativ besetzt. Aber ich finde, man kann das gar nicht so trennen, und sozusagen lege damit ein Plädoyer für die Hochkultur ein, weil ein gutes Produkt der Hochkultur immer auch eben solche Qualitäten hat, dass es den Hörer in dem Fall fesselt. Und vielleicht noch etwas Abschließendes zu der leidigen Gelddiskussion. Dietrich Leder schlug vor, das fand ich ganz originell, dass man doch vielleicht mal diese ganzen Unternehmensberater, die Radiodirektion beraten, dass man vielleicht da mal ein bisschen Geld einspart, weil das ist ja wahnsinnig teuer. Und wiederum die Evaluierungen, die Sie machen, sind selber nie evaluiert worden.
Ja, das ist zweifellos so. Wir haben gerade ein Zeichen bekommen, dass wir noch 5 Minuten haben. Das heißt, wir können uns jetzt ein bisschen den Funktionsauftrag des Radios zuwenden. Was wünschen wir uns vom Radio? Also Radio ist natürlich immer noch der größte Hörspielproduzent, auch wenn es einen Intendanten an diesem Hause gab, der meint, dass Kultur das sei, wenn man darüber berichtet. Und bei einer Radio Preisverleihung hat tatsächlich auch der Moderator gesagt, the golden days of radio are over. Da könnte man sich fragen, ist das wirklich so, wenn man dran denkt, früher, also früher nicht Brecht, sondern 50er, 60er Jahre, als Enzensberger, Alfred Anders, Martin Walser im Radio arbeiteten, als Arno Schmidt vom Radio gelebt hat, das funktioniert ja heute nicht mehr. Was wünscht man sich dann jetzt von dem Radio als Produzent?
Also ich glaube, dass Radio wie auch das Fernsehen ja nun eigentlich in Konkurrenz zum Internet stehen. Also das Internet ja eine Art von Distributionsplattform ist, in der unendlich viele Inhalte miteinander konkurrieren und nebeneinander stehen. Ich glaube aber, dass gerade diese Vielfalt und Unübersichtlichkeit eben eine Herausforderung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten sein könnte, dort eine Art Leitstern-Charakter für sich herzustellen. Also tatsächlich eben eher auf Fachredaktionen setzen, eher den Musikredakteur wieder in Amt und Würden setzen, um eine Orientierung herzustellen in diesem pluralen Markt. Und das unter der Verwendung eben nicht wirtschaftlich konnotiert zu sein, eben frei agieren zu können, auch von einem politischen Auftrag frei agieren zu können, und eben tatsächlich, sagen wir, eine Art von Pfadfinder zu sein in den unterschiedlichen Angeboten und unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich in diesem Universum Internet bieten. Aber da eine Art eben vor Auswahl zu treffen, die, sagen wir, auch eine gewisse Sicherheit produziert, dass das, was da drin ist, irgendwie vielleicht Sie interessieren könnte. Also eine Art Vorhören herzustellen. Und ich glaube, dass also diese Diskussion, wo die Funktionen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jetzt mal losgelöst von dem Begriff Radio, wo die in Zukunft stecken können und dass wir uns viel stärker eigentlich damit beschäftigen sollten, wo wir uns da positionieren wollen. Also wo diese Marke ARD, für was die denn dann stehen kann, wenn wir dann vielleicht irgendwann nicht mehr terrestrisch senden, sondern wenn wir halt eben ein Angebot unter vielen im Internet sind und nur noch so distribuiert werden, für was dann diese Marke ARD steht und ob das nicht etwas ganz Besonderes vielleicht ganz einfach auch über die eigenen Produkte sein kann und da, wo man keine eigenen Produkte hat, vielleicht ein bisschen über die Ordnungsfunktion und über das, was man eben mit Fachredakteuren, mit Menschen, die sich, sagen wir, aufgrund ihrer Vorbildung, Ausbildung und Weiterbildung eben mit einem bestimmten Segment auseinandersetzen, die für uns dann ein bisschen eben diese Pfadfinderrolle übernehmen. Also ein starkes Plädoyer eigentlich für Fachredakteure und für Fachleute, die sich ganz gut am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansiedeln könnten, wenn man sie ließe.
Ich kann mich da inhaltlich auch nur anschließen und denke aber auch, man muss insofern halt aufpassen, dass eben die Fachredakteure nicht zu Zulieferern werden, ja, von Programminhalten, die irgendwie formatiert sind, sondern dass die genau auch auf dieser strukturellen und strategischen Entscheiderebene einfach mitreden und Mitspracherecht haben.
Ja, ich glaube auch, dass man die Höreranbindung an die Redakteure stärken muss, dass man wirklich eine Sendung verfolgen möchte, weil man diesem Redakteur zuhören möchte und wissen möchte, welche Stücke wählt er aus, wie kommentiert er sie. Also so eine stärker kommentierende Funktion, das kann das Radio eben durch bestimmte Personen leisten und das kann das Internet nicht in der gleichen Weise. Aber dafür ist meines Erachtens auch vonnöten, dass Redakteure feste Anstellungen haben und nicht, wie das in manchen Sendern üblich ist, nur noch freie Mitarbeiter sind. Das ist leider so. Und die Redakteure selber wissen eigentlich gar nicht, wer nächsten Monat auf dem Plan steht. Also etwas gehört dazu, diese zu hohe Redakteursfluktuation. Aber aus Sicht der Hörerin, die ich ja eher bin, würde ich mir fürs Radio wünschen, mehr längere Formate. Ich möchte vom Radio auf eine Reise genommen werden. Ich bin gegen diese Häppchenkultur. Und ich störe mich ganz massiv daran, wenn ich im Radio bei Klassik nur noch Arien höre und Sätze und nichts Längeres. Das ist dann Klassikradio. Da geht man sich in Konkurrenz zu den Privaten dann.
Also im Gegensatz zum Radio, was ja das flüchtige Medium prinzipiell ist, vergisst das Internet ja nicht. Vielleicht ist es auch ein Problem des Vergessens, dass das Hörspiel nicht so im Gedächtnis, im kollektiven kulturellen Gedächtnis ist, denn im Gegensatz zum Film, bei dem jedes Kunstwerk der letzten 100 Jahre inzwischen auf DVD verfügbar ist, ist das im Hörspiel eben leider nicht so. Es gibt Ansätze mit dem Hörspielpool, dieses Gedächtnis zu etablieren und die Archive verfügbar zu machen. Es wäre schön, wenn das auch noch rückwirkend gehen würde, damit wir diese angeblichen Golden Days nochmal nachhören können. Ich bedanke mich bei Tanja Dückers, bei Katharina Agathos, bei Leonard Koppelmann und schließe mit Brecht, den ich vorhin etwas abgemeiert habe, mit einem Satz. Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen was zu sagen hat. Vielen Dank.